Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Vorausgehört – Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung und moderiere die heutige Sendung. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Jonas Schild von der TH Köln. Er ist Projektverantwortlicher des vom BMBF geförderten Projektes VitaWin, in dem durch ein interdisziplinäres Konsortium eine haptisch augmentierte Mehrbenutzer Virtual Reality, kurz VR, bzw. Augmented Reality, kurz AR, Simulationsumgebung entwickelt, erprobt und evaluiert worden ist. Das Projekt adressiert die Bildungsbedarfe der Lehrenden und der Lernenden in der Ausbildung zum Notfallsanitäter bzw. zur Notfallsanitäterin und der Weiterbildung zur Notfallpflege. Professor Dr. Jonas Schild von der TH Köln, schön, dass Sie heute da sind. Ich übergebe an dieser Stelle das Wort direkt an Sie. Stellen Sie die Projektidee hinter VitaWin gerne einmal selbst kurz vor.
Ja, in dem Projekt VitaWin geht es darum, dass wir virtuelles Training in der Notfallmedizin beforschen, vor allem mit virtueller Realität und Augmented Reality. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren einige Forschungsarbeiten auch in Vorgängerprojekten gehabt, auf die wir aufbauen. Wir haben in einem Projekt EpicSafe erstmal grundlegend gemerkt, dass man, wenn man mehrere Leute gemeinsam in ein virtuelles Trainingsszenario packt, indem die 3D-Brillen aufsetzen oder Head-Mounted Displays, sagt man, und sich in eine virtuelle Umgebung begeben, dass man da Dinge im Training anders erleben und lernen kann, als man das mit bisherigen Trainingssystemen so machen kann. Und diese Ergebnisse haben wir dann in ein Nachfolgeprojekt weiterentwickeln wollen. Das heißt, in VitaWin geht es darum, dieses virtuelle Training auf die Breitenwirksamkeit hin zu optimieren. Wir wollen also das so ausbauen, dass mehr Leute davon profitieren können, dass wir weitere Szenarien finden und herausfinden, wo genau so ein Virtuelles Training richtig Sinn macht und wo auch die Stärken oder vielleicht auch die Schwächen liegen.
Was war konkret Ihre Rolle als Wissenschaftler dabei und wie fand die Zusammenarbeit im Konsortium statt?
Ich bin einmal der Konsortialleiter von dem Projekt gewesen, das heißt, so ein Projekt besteht aus einem ganzen Konsortium oder wird bearbeitet von einem ganzen Konsortium aus verschiedenen Teilprojektpartnern. Wir können das nicht nur als Informatiker und Medientechnologen betreuen, sondern wir arbeiten zusammen mit Mediendidaktikern und Medizindidaktikern, also die sich genau befassen mit der, ja, wie man Lernziele in der Medizin gestaltet und auch dort einbaut in so eine virtuelle Umgebung. Dann natürlich ganz wichtig und im Zentrum steht auch die ganze Bildungspraxis, also wirklich Partner von Johanniter, von Malteser und auch von dem Hanse-Institut in Oldenburg für die Weiterbildung in der Pflege, die natürlich die Berufspraxis repräsentieren. Also da sind die Ausbilderinnen und Ausbilder vor Ort, die uns immer wieder sagen, das brauchen wir im Alltag und so kommen wir eigentlich von den abstrakten Lernzielen auf ganz konkrete didaktische Methoden, die wir einsetzen wollen und dann natürlich die technische Umsetzung und auch die Verstetigung in ein kommerzielles Produkt, was von der Firma TriKit übernommen wird. Und da war jetzt meine Rolle, dieses ganze Konsortium zusammenzubringen und auch in einen iterativen Prozess zu integrieren, also dass man eine Innovation eigentlich Schritt für Schritt immer wieder neu überlegt und überprüft, welche Erkenntnisse sind im aktuellen Stand zu finden und wie machen wir weiter. Und diesen Prozess habe ich dann gestaltet und moderieren dürfen. Und meine zweite Rolle ist als Forschungsprojektleiter von einer Forschungsgruppe. Ich habe eine Forschungsgruppe zum Thema Interactive Reality Experiences. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie wir mit interaktiven Realitäten, also dass man mit künstlichen Welten umgeht und interagiert und daran arbeitet und darin irgendwas wirkt, Experiences schafft, also Erlebnisse bekommt, die einen weiterbringen, die einen zu Erfahrungen bringen. Und mit dieser Forschungsgruppe haben wir diese Medientechnologie beforscht und da neue Systeme für bessere Benutzbarkeit, für ein besseres Erlebnis für ein höheres Präsenzerleben erforscht und vor allem auch für die soziale Interaktion mit so einem virtuellen Patienten.
Jetzt mal konkret zur Innovation. Was waren die Ziele von VitaWin?
In dem Projekt VitaWin ging es in erster Linie darum, dass wir jetzt geguckt haben, wie kann man verschiedene Berufsgruppen in der Notfallmedizin zusammenbringen. Das ist der eine Aspekt, diese Interprofessionalität. Wir haben also uns beschäftigt mit den Berufsgruppen der Notfallrettung, also der Notfallsanitäterinnen und Sanitäter und von der Notfallpflege. Das ist ein Weiterbildungsberuf. Und diese beiden Berufsgruppen in so einem virtuellen Training zusammenzubringen und zu gucken, in welchen Szenarien macht das Sinn und wie können die zusammenarbeiten und wie kann man das vielleicht auch erstmalig hinbekommen, dass sie zusammen trainieren, das war ein großes Ziel von VitaWin. Das zweite Ziel von VitaWin war die Integration von haptischen Elementen, also wo man etwas in die Hand nehmen kann, berühren kann. Man muss sich ja vorstellen, dass wenn man jetzt einfach in ein Trainingszentrum geht und sagt, nehmt doch mal diese VR-Brillen und da könnt ihr super mit trainieren, dann ist man vielleicht erstmal skeptisch, weil man ja einfach das gewohnt ist, mit dem man arbeitet. Und das ist bei neuen Technologien eigentlich immer der Fall, dass man versucht, wenn man was Neues reinbringt, auch daran aufzusetzen, was es schon gibt. Das heißt, in einem Notfalltraining geht es um Simulationspuppen beispielsweise, an denen trainiert wird, also wo Patienten nachgestellt werden über Puppen, die bestimmte technische Merkmale haben, wo man also auch einen Herzschlag abbilden kann oder andere Symptome zeigen kann. Und wir wollten jetzt, dass man im Prinzip sich in so einer virtuellen Welt befindet und einen virtuellen Patienten vor sich hat, der auch Symptome zeigt, aber man mit den Händen oder mit Controllern noch haptisch auch eine Puppe erfühlen kann und dann auch körperlich damit diesem Patienten interagieren kann. Und der ganz wichtige Aspekt hinter diesen Versuchen ist im Prinzip diese Trainingsqualität zu verbessern und zu optimieren. Wir haben in Vorgängerprojekten herausgefunden, dass einer der entscheidenden Faktoren im virtuellen Training das Präsenzgefühl ist, also das Gefühl, wirklich an diesem virtuellen Ort zu sein und dort einen Einfluss haben zu können. Also dort wirklich ganz intensiv miteinander zusammenarbeiten zu können, das wirklich gut zu erleben, als wäre es in der realen Welt. Und es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, wie man dieses Gefühl verbessern kann. Einer dieser Aspekte ist dann, diese Haptik mit reinzubringen und dann wirklich das Gefühl zu haben, ich kann mit diesem Patienten Körperkontakt aufnehmen, besser sozial interagieren und dadurch vielleicht auch mein emotionales Erleben steigern.
Ja, jetzt haben Sie die Zielsetzung gerade schon ein bisschen ausführlicher geschildert, haben da wichtige Aspekte mit der Interprofessionalität oder eben auch der haptischen Augmentierung genannt. Was wären denn weitere Vorteile so eines AR-VR-Trainings? Was bietet der virtuelle Raum, was eben der analoge oder reale Raum nicht bietet?
Im Rahmen der beruflichen Ausbildung zum Notfallsanitäter beispielsweise kann man die Szenarien eigentlich nur praktisch trainieren, wenn sie im Rahmen der Ausbildung auch auftreten. Also dass man bestimmte Notfälle eigentlich, mit denen man konfrontiert wird, dann nur trainieren kann, wenn die halt wirklich passieren. Und das ist natürlich nicht immer gegeben. Es gibt einige seltene Notfälle. Damit kommt man vielleicht erst später im Berufsleben in Berührung und hat das vorher gar nicht praktisch trainiert. Und in der virtuellen Realität können wir jetzt eigentlich genau die Parameter nehmen und sagen, diesen Notfall bilden wir jetzt nach. Und können ihn so oft trainieren, wie wir wollen. Wir müssen nicht darauf warten, dass das wirklich passiert. Und insbesondere hat man hier ganz konkrete Vorteile bei der Darstellung des virtuellen Patienten. Also welche Symptome hat so ein Patient? Gibt es irgendwelche Hautverfärbungen? Schwitzt der? Gibt es Ausschläge? Das haben wir im Vorgängerprojekt EpicSafe beforscht, vor allem im Rahmen des Szenarios Anaphylaxie. Und jetzt in dem Projekt VitaWin ging es um Brandwunden und ein Unfall, wo dann ja man sich am Grill verbrannt hat oder ein Mann hat sich am Grill verbrannt und jetzt geht es um die Versorgung davon. Und solche Szenarien kann man dann sehr reichhaltig gestalten und eigentlich sich genau vorher überlegen aus medizinischer Sicht, welche Kombinationen von Symptomen in welcher Umgebung wollen wir heute trainieren und welche Handlungsfolgen sind dafür notwendig und wie müssen eigentlich die Auszubildenden da jetzt vorgehen.
Stichwort haptische Augmentierung. Dazu haben Sie ja gerade auch schon was gesagt. Damit geht ein besonderes Präsenzerleben einher. Vielleicht könnten Sie das nochmal ein bisschen konkreter schildern. Was macht das so besonders und was sind weitere Besonderheiten von der AR-VR-Lernumgebung bei VitaWin?
Ja, bei der haptischen Augmentierung geht es einmal wirklich darum, aufzusetzen auf dem, mit dem man, also auf der Technologie, was man gewohnt ist, in der Ausbildung einzusetzen. Also wenn man jetzt üblicherweise mit so einer Simulationspuppe arbeitet, dann ist der nächste Schritt dabei, einfach noch eine Brille aufzusetzen. Das ist gar nicht so weit, als wenn man losgelöst davon in ein ganz anderes Training geht. Das war die erste Idee. Die zweite Idee ist wirklich dann auch zu trainieren, eine emotionale Verbindung mit dem Patienten aufzubauen, also einen Körperkontakt herzustellen, zu reagieren auf die emotionale Darstellung, zum Beispiel von Schmerzen, von Ängsten und Blickkontakt herzustellen, um dann auf die Situation der Patientin oder des Patienten einzugehen. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich hat man in der virtuellen Umgebung ganz viele Vorteile, so einen Patienten darzustellen. Also zum Beispiel, dass der sich auch bewegt, ne? Viele, die Schmerzen haben, die schaukeln so hin und her, um das zu kompensieren, diese Anspannung, die man hat. Das passiert auch bei der Angst. Und da nimmt man sich auch wieder einiges an Flexibilität. Also, weil ich ja genau an der Stelle, wo ich jetzt so einen virtuellen Patienten sehe in VR, möchte ich eigentlich diese Puppe haben. Und dass sich jetzt der virtuelle Patient bewegt, aber die Puppe dabei nicht bewegt, das bedeutet dann wieder einen Bruch. Also man versucht so ein paar Vorteile davon zu erkunden und gleichzeitig bekommt man aber auch ein paar Nachteile. Das war eigentlich auch schon eines der wichtigsten Ergebnisse im Projekt. Und der Aufwand davon ist gar nicht so gering, das auch zu betreiben. Wir müssen dann erstmal den Patienten, also diese Simulationspuppe, einmessen. Das heißt, die VR-Brillen, die wir benutzen, die haben 3D-Kameras eingebaut, die messen den realen Raum und gucken, an welcher Stelle sitzt jetzt so eine Simulationspuppe und dann darauf Rückschlüsse zu ermöglichen, wo platziere ich jetzt in der virtuellen Welt diese Puppe, damit ich eine Übereinstimmung habe zwischen meiner realen Handposition und den virtuellen Händen, damit ich diese Puppe auch wirklich erfüllen kann.
Welche Notfallsituationen decken die Lernszenarien in der Simulationsumgebung ab? Sie haben gerade schon Brandwunden-Patienten genannt. Was sind weitere Situationen?
Also das System selbst ist auf Grundlage der Vorgängerprojekte schon zu einem kommerziellen Produkt auch entstanden. Und da werden ganz viele Szenarien entwickelt. Da gibt es den anaphylaktischen Schock, da gibt es Atemnot, da gibt es Lungenerkrankungen wie COPD, mit Atemwegsgeräuschen bis hin zum Kreislaufkollaps, Hyperglykämie, also Unterzuckerung und so weiter. In dem Projekt VitaVin haben wir uns wirklich fokussiert auf das eine Szenario mit dem Verbrennungspatienten. Wir haben das ja interprofessionell untersucht und das heißt, es war jetzt wirklich im Fokus, dieses eine Szenario mal in der kompletten Versorgungskette auch abzubilden. Das heißt, was passiert am Ort, wo man den Patienten auffindet, also in einem Garten, wo der Grill steht und der Patient sich verbrannt hat und dort sitzt und versorgt werden muss, dann wie wird der dann erst versorgt, wie wird er dann weiter transportiert, also von der Präklinik in das klinische Szenario, dann dort ganz wichtig die Übergabe zu den Notfallpflegekräften, das heißt, das, was wie die Erstversorgung stattfand, was da die Ergebnisse sind und wie die Empfehlung ist, damit weiter umzugehen, das muss kommuniziert werden. Der Patient muss umgelagert werden. Und dann ist im letzten Szenario dann die Weiterversorgung durch die Notfallpflegekräfte zu erledigen. Und das sind im Prinzip dann die reichhaltigen Szenarien, die umgesetzt wurden und die dann erforscht wurden, also wie man das wirklich interaktiv so gestaltet, damit auch wirklich da ein Training entstehen kann und die Entscheidungen möglichst realistisch und ja naturgetreu abgebildet werden können, die zu treffen sind.
Welche Erfahrungen konnten bei der Erprobung der Anwendung gewonnen werden?
Ja, wir haben VitaVin wirklich ganz umfangreich erprobt. Wir haben ganz viele Versuche gestartet. Ganz am Anfang haben wir schon herausgefunden, was sind eigentlich die Anforderungen an so ein System und wie unterschiedlich sind die teilweise von den zwei Berufsgruppen. Wir haben daraufhin diese Anforderungen weiter spezifiziert in Design Thinkings, haben herausgefunden, was sind denn wirklich bestmögliche Resultate oder auch ganz schlechte Produkte. Also wie kann man das wirklich, das am schlechten funktionierende Training machen, um nochmal ganz kreativ an diese Möglichkeiten heranzugehen. Und dann haben wir mehrere Iterationen von dem System gebaut und immer weiter ausgebaut und jede Stufe wirklich dann erprobt. Und wir haben das mit den Berufsgruppen zunächst separat erprobt und dann aber auch gemeinsam. Also, und das war eigentlich so das Wichtigste oder das Interessanteste, dass wir ja auch gezwungen waren, durch die Corona-Pandemie von verschiedenen Orten aus zu arbeiten. Und das heißt, es ging dann eigentlich relativ früh im Projektverlauf darum, dass von verschiedenen Orten gemeinsam in ein Training eingegriffen werden kann und gemeinsam trainiert werden kann. Das heißt, die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter waren an ihren Akademien und die Notfallpflegekräfte waren in ihren Weiterbildungsbetrieben und haben dann von Oldenburg, Hannover, Wetzlar aus gemeinsam in einer geteilten virtuellen Umgebung zusammenarbeiten können. Und das gab es so noch nicht. Ne? Und das war wirklich mal eine ganz neue Erfahrung, die die auch in ihrer Außenweiterbildung machen konnten, die so eigentlich vorher überhaupt nicht möglich war. Was wir ansonsten in den Untersuchungen erprobt haben oder was für uns auch wichtig ist, ist einfach die wahrgenommene Trainingsqualität, die auch zusammenhängt mit dieser Intensivität, die man spürt, in dieser virtuellen Trainingsumgebung zu sein. Also wie, ja, was kann man da machen und wie intensiv erlebt man das dabei? Und aber auch mit der Usability, also wie gut lässt sich das steuern, welche Probleme gibt es dabei, wo passieren häufig Fehler, wie kann ich die korrigieren. Man versucht eigentlich immer, dass man nicht jetzt das System lernt, sondern halt das, was man wirklich lernen will. Also das Training, was im Vordergrund steht, die medizinische Versorgung eines Patienten. Und das ist eigentlich eines der Hauptergebnisse auch, dass wir ganz viele Möglichkeiten gefunden haben, im Grunde mit so einem komplexen System besser umzugehen, dass die Technologie in den Hintergrund rückt. Ein ganz wesentlichen Faktor, den wir auch noch identifiziert haben, ist einfach die emotionale Empfindung dabei. Also wir haben ganz viel experimentiert, wie können wir diesen virtuellen Patienten so darstellen, dass eine emotionale Verbindung entsteht. Wir haben mit Gesichtsausdrücken experimentiert, also wie lassen sich die Emotionen darstellen, wie lässt sich Schmerzwahrnehmung, Angst gut darstellen. Man hat ja immer nicht so eine ganz realistische Darstellung. Es wird immer aufwendiger, je realistischer man das macht. Und man muss immer so diesen Sweet Spot finden, eigentlich zwischen so realistisch muss es werden und so aufwendig darf es werden oder unaufwendig darf es werden, um dieses Gefühl aber vermitteln zu können. Und das haben wir auch herausgefunden. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, es damit zu fühlen.
Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon eine Vielzahl an Notfallsituationen beschrieben, die sich eben im fertigen Produkt, also in der virtuellen Simulationsumgebung, finden lassen. Wie könnte denn eine weitere Verstetigung dieser Inhalte aussehen? Ist das technisch möglich und was braucht es dafür, wenn ja?
Das Vorgängerprojekt von VitaWin Epic Safe ist eigentlich schon eine Produktumsetzung geführt worden. Das heißt, eines der beteiligten Unternehmen hat sich entschieden, in dieses Marktsegment rein zu investieren. Meine ehemaligen Studenten wurden abgeworben und arbeiten jetzt daran, solche Szenarien weiterzuentwickeln. Ein Akademieleiter ist im Vertrieb tätig und kümmert sich um die Kontakte zu den Akademien. Das heißt, da ist wirklich ein Geschäftsfeld draus entwickelt worden. Und in diese Geschäftsfeldentwicklung bei diesem Unternehmen, aber auch bei Konkurrenzprodukten fließen natürlich die Erkenntnisse aus solchen Forschungsprojekten und auch ganz konkret aus VitaWin ein. Das heißt, wir haben einfach dadurch, dass wir viele Leute darauf aufmerksam machen, dass es so eine Möglichkeit zum virtuellen Training gibt, auch viele Anfragen und viele Ideen. Viele Akademien kommen zu uns oder auch andere medizinische Berufe aus dem Hebammenbereich, aus der Pflegeversorgung, möchten eigentlich so ein virtuelles Training genau mit ihren Ideen und Anforderungen haben und möchten ihre Szenarien einbringen. Also es gibt einen ganz großen Bedarf daran, jetzt einfach diese Technologie zu nutzen, aber die Szenarien weiter auszubauen und auch die Qualität dabei weiter zu verbessern. Und das findet auch tatsächlich statt. Eine weitere Verstetigung ist natürlich in der Wissenschaft, das heißt, im Bereich der Medizindidaktik, Mediendidaktik, im Bereich der Medientechnologien gibt es Forschungsarbeiten dazu, Promotionen, die stattfinden, die abgeschlossen werden. eine Weiterqualifizierung. Ich habe eben schon gesagt, die studentischen Mitarbeiter landen in Unternehmen. Also wir qualifizieren wirklich Leute, auch durch solche Forschungsprojekte weiter sich in solche Technologien einzuarbeiten. Einige Mitarbeiterinnen wollen jetzt ein eigenes Unternehmen gründen, um diese Expertise im Bereich virtuelles Training auch auszubauen und auch im Markt verstetigen zu können. Also das bietet wirklich ganz viele umfangreiche Möglichkeiten. Da ist ganz viel draus entstanden aus dem Projekt.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang denn die Adaptionsmöglichkeiten für andere Branchen? Die Berufe, die wir jetzt hier angesprochen haben, kommen ja auch alle aus dem medizinischen Bereich. Halten Sie einen Transfer dahingehend für realistisch?
Ja, also in der Medizin hat man natürlich ganz viele Anknüpfungspunkte, weil die Szenarien einfach sehr umfangreich und sehr intensiv sind. Aber natürlich alle Bereiche, wo es um Arbeitssicherheit geht, sind wirklich interessant davon. Und es geht nicht nur um das Lernen und die Leistung davon, sondern es geht auch ganz viel um das Erlebnis. Also gerade im Aus- und Weiterbildungsbereich haben wir ein großes Nachwuchsproblem oder einen ganz großen Bedarf, auch Nachwuchskräfte zu finden. Und wir haben echt die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, die es teilgenommen haben oder die damit in Berührung kamen, gesagt haben, ja, ist ja gar nicht mal so schlecht, dass man da was bei lernt, aber das ist super, das wollen unsere jungen Leute machen, die wollen genau mit solchen neuen Medien in Berührung kommen, die haben da richtig Bock drauf und damit kommen die auch zu uns. Also es hat eine ganz große Anziehungskraft, einfach mit neuen Technologien umzugehen und diese neuen Möglichkeiten auch zu nutzen. Und das ist für viele sehr attraktiv, eigentlich da die nächste Stufe der Innovation mitzugehen und auch mitzugestalten. Und das macht richtig Sinn.
Wo sehen Sie persönlich denn die größten Potenziale digitaler bzw. auch virtueller Technologien im Kontext der Berufsbildung, speziell auch im Bereich des Gesundheitswesens? Und wo die Grenzen?
Also allgemein sich digitale Technologien als Informatiker eigentlich immer und hinter der Aufgabe oder auf Grundlage der Aufgabe, Menschen zusammenzubringen und ihnen zu erleichtern, besser zusammenzuarbeiten. Und wir glauben, dass oder wir finden schon viele Aspekte, wo solche digitalen Technologien einem helfen, das zu tun. Das haben wir jetzt alle kennengelernt, dass sie einem helfen, Distanzen zu überbrücken. Da gibt es immer so ein paar Aspekte, die einen auch stören, weil man halt das doch nicht so intensiv erlebt wie im realen Raum. So, und ich glaube, da ist noch viel Ausbaumöglichkeit. Also das fängt mit ganz vielen kleinen Details an, von der Sprachqualität, die anstrengend ist in Zoom-Konferenzen. Diese Bedienbarkeit und dass es schnell geht und dass es sich so natürlich anfühlt, wie wenn man im gleichen Raum ist, da gibt es noch viel Ausbaumöglichkeit. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch die Analyse. Also wenn wir jetzt in so einer virtuellen Umgebung sind, dann sind eigentlich alle Daten vorhanden. Wir wissen eigentlich genau, wer was zu welchem Zeitpunkt tut, was sich im eigenen Blickfeld befindet, also wie die Aufmerksamkeit vielleicht auch vollzogen wird. Also vielleicht auch können wir schließen, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden und könnten darüber auch analysieren, ja, wie agieren wir im Alltag spontan und wo können wir vielleicht was verbessern oder wo gibt es vielleicht auch Fehler in der Arbeitsumgebung, die uns daran hindern, unsere Prozesse zu optimieren. Also da gibt es wirklich viel Potenzial, dann auch in Verbindung vielleicht mit Deep Learning oder Big Data Verarbeitung reinzugehen und dieses, was wirklich dynamisch passiert, in so einer solchen Situation zu analysieren und darüber Trainer, Ausbilderinnen zu unterstützen, die Zusammenarbeit mit Auszubildenden allgemein zu verbessern und denen besser zu helfen.
Und eine abschließende Frage auch nochmal bezüglich Ihrer persönlichen Wünsche in Bezug auf die weitere Entwicklung digital gestützter Kompetenzvermittlung und entsprechender Bildungsangebote in der betrieblichen Ausbildung. Gibt es da etwas, bestimmte Aspekte, von denen Sie sagen würden, ja, da müsste man Ihrer Meinung nach nochmal verstärkt den Fokus drauf legen? Das würden Sie sich wünschen?
Ja, ich glaube, dass, also, was man immer wieder gemerkt hat in den virtuellen Trainings, dass es wirklich ein Erlebnis war für viele und immer wieder ist, dort einzutauchen. Man vergisst sofort, was um einen herum sonst passiert. Man ist einfach da. Und dieses Erlebnis auszubauen und auch zu realisieren, dass wir eigentlich in einer Erlebnisgesellschaft sind und dass wir uns danach sehnen, solche Erlebnisse im Berufsalltag auch zu haben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da gibt es eigentlich nur relativ wenig Unterstützung, in diesem Bereich weiter zu forschen und das auch entwickeln zu können. Die Bereitschaft, in sowas rein zu investieren, ist gerade bei uns hierzulande doch relativ gering. Solche Branchen wie der Gaming-Bereich hat immer noch einen sehr fragwürdigen Ruf. Und auf der anderen Seite sieht man einfach, wie erfolgreich Unternehmen wie Netflix sind, wie Disney, die einem Riesenkataloge an Erlebnisse bieten und alles wird eigentlich hauptsächlich nicht hierzulande produziert. Ne? Also ich glaube, da können wir echt noch viel lernen und müssen hier viel investieren, um das, also dass wir auch diese Stärken nutzen können, weil wir sind darauf angewiesen, dass es halt Spaß machen soll und dass es erfüllend ist, also nicht nur Spaß, sondern auch wirklich reichhaltig erfüllend, sich weiterzubilden. Wir stehen da vor massiven Herausforderungen. Wir kriegen immer wieder gesagt, wir werden unsere Berufe 6 bis 10 Mal wechseln im Laufe unseres Lebens oder unsere Kinder noch häufiger. Und das heißt, wir müssen auch wirklich Lust darauf haben, das zu tun. Wir müssen diesen Erfahrungsschatz, der vielleicht in 9 Berufen schon drinsteckt, verdichten können in der Ausbildung. Und ich glaube, dass das über solche Erlebnisse funktioniert. Und da würde ich mir mehr Unterstützung in der Hinsicht wünschen. Das sind keine etablierten Wissenschaftsfelder hierzulande. Und das ist ganz schön schwierig, da aus den vorhandenen Disziplinen da reinzukommen und darauf hinzuwirken.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Professor Schild.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Alle weiteren Informationen zu dieser und allen anderen bisher erschienenen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de. Wenn Sie außerdem keine Infos mehr zu sämtlichen relevanten Themen aus dem Berufsbildungskontext verpassen möchten, folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen auf Twitter und Instagram unter voraus-de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.